Deutschlandfunk. Das Feature.
أنا بتوقع يعني في آلة بجوز نحن ما بنعرفها والعلماء ما عرفوها هي آلة سماعة.
Sednaya ist eine einzigartige Maschine, die von der Wissenschaft noch nicht entdeckt wurde. Eine Maschine, die schneidet, verbrennt und schmilzt. Was sie einzigartig macht, sie vernichtet nicht nur Fleisch, sie tötet auch Seelen.
Königreich des Schweigens. Ein Feature von Jakob Weingartner.
مع الأسف إنه أنا ما شفت سجن صدنايا. صحيح طلعت بصدنايا لوحدها سنة ونص.
Ich habe Sednaya während der eineinhalb Jahre, in denen ich dort war, nie gesehen. Es ist ein ruhiger Ort, bis auf die Geräusche der Tortur.
Du lebst in der Dunkelheit, dadurch wird dein Gehör empfindlicher, aus Angst vor der Finsternis.
Wie ich herausgefunden habe, wo ich bin, jemand hatte Namen in eine Wand geritzt. Und darunter, dies sind die Namen der Menschen, die 2008 in Sednaya gehängt wurden.
جلست وسوزان في كافيتيريا مطار أورلي بباريس ننتظر إقلاع الطائرة التي ستقلني إلى بلدي بعد غياب دام 6 سنوات.
حتى ربع ساعة. سوزان und ich saßen in einem Café am Pariser Flughafen Orly. Nach 6 Jahren würde ich in mein Land zurückkehren. Ich komme aus einer arabischen Familie christlich-katholischen Glaubens und hatte in Paris Regie studiert. Suzanne wurde nicht müde, mich zum Bleiben zu überreden. Suzanne, ich liebe mein Land. Außerdem möchte ich ein außergewöhnlicher Regisseur werden. Ich habe viele Projekte im Kopf. Wir kippten den Rest unseres Bieres hinunter. Tränen sammelten sich in ihren Augen. Pass auf dich auf. Ich küsste sie flüchtig. Dann bestieg ich das Flugzeug.
Mein Name ist Yassin Al-Hash Saleh. Ich wurde als 19-jähriger Medizinstudent vom Assad-Regime inhaftiert. Als ich wieder entlassen wurde, war ich 36. Seit 2 Jahren lebe ich in Berlin. Unter uns Häftlingen sagt man, du kannst zwar das Gefängnis verlassen, aber das Gefängnis bleibt in dir. Du brauchst die Erinnerung vieler Menschen, um solch einen Ort zu rekonstruieren. Das Gedächtnis ist in solchen extremen Situationen kein guter Zeuge.
Wurde er damit gefesselt mit den Ketten?
Auf dem Rücken geschlagen. Und am Ende des Kette her gab es wie ein Haken. Genau. Und diese Haken zerrt die Fleisch raus.
Ja, verstehe.
Ja. Wir müssen kurz unterbrechen. Hier kommt eine Besuchergruppe.
Herzlich willkommen in der Gedenkstätte für die Opfer der kommunistischen Diktatur hier in Berlin-Hohenschönhausen. Und es ist ja auch die ehemalige Zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Mein Name ist Lothar Schulz, ich bin ein ehemaliger politischer Häftling gewesen in der DDR. Wir erreichen jetzt das U-Boot, das ist ja ein Spitzname, er kommt.
Okay, wie fühlt es sich an, wieder in einer Zelle zu sein?
Sagen wir meinen Namen?
Wir können Ihnen natürlich einen anderen Namen geben, klar.
Amjad. Dann Amjad. Er starb im Gefängnis.
Getting back to the cell.
Wieder in einer Zelle zu sein.
I'm sorry, just a minute.
ist furchtbar. Aber es öffnet sich ein Fenster der Hoffnung, dass mein Gefängnis eines Tages auch zu einem Museum wird wie diesem hier. Mein Name ist Amjad. Ich bin Ingenieur, 30 Jahre alt und komme aus Damaskus. Dort existieren 17 Geheimdienstabteilungen. Ich war in zwei von ihnen, nicht weil ich kriminell bin, sondern weil ich an einer friedlichen Revolution teilnahm.
Ich fühlte mich als Jugendlicher verloren, war auf der Suche nach mir selbst. Dann sah ich diesen Film, Troja. Da heißt es, du musst auf der Welt deinen Fingerabdruck hinterlassen. Die Revolution war meine Chance, meinen Namen in die Geschichte einzuschreiben. Yassanawat.
Mein Name ist Chapal Ibrahim. Ich lebe seit 5 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Ich war als kurdischer Aktivist 2 Jahre lang in den Gefängnissen des Assad-Regimes.
Ich heiße Abu Omar und lebe in Paris, wo ich als Chefkoch arbeite. Ich war in Sednaya von Ende 2011 bis Anfang 2012. Sie haben mich während der Revolution auf der Straße verhaftet, ohne zu wissen, wer ich bin. Als ich wieder rauskam, wussten sie es immer noch nicht.
April. Ich blieb auf der Gangway stehen und sah zu den weit entfernten Lichtern der Stadt hinüber. Ein wundervoller Augenblick. Das Gefühl von jemandem, der nach langer Abwesenheit nach Hause zurückkehrt. 2 Männer von der Sicherheit nahmen meinen Pass entgegen. Mit übertriebener Höflichkeit forderten sie mich auf, sie zu begleiten. Der Griff der Männer wurde fester, als wir durch eine Tür in einen langen Gang traten. An seinem Ende stand ein Mann. Als er uns sah, rief er, »Hallo Musa, was ist es für einer, grün oder rot? Ach, Islamist oder Kommunist, alles die gleiche Scheiße.« Um 8 Uhr morgens erreichten wir das Wüstengefängnis. Die Geheimdienstler ließen uns vorsichtig aussteigen, als hätten sie Mitleid mit uns. Einer von ihnen sagte, möge Gott euch beistehen.
Sednaya und das Wüstengefängnis Tadmor sind sich ähnlich. Der frühere Direktor von Tadmor leitet seit 2008 Sednaya. In den 80er Jahren begann das Regime in Tadmor, Muslimbrüder und Kommunisten einzusperren. Als 2011 die Revolution begann, wurden Muslimbrüder freigelassen, um Platz für Revolutionäre zu schaffen. Das passt. Fast genauso klang der LKW. Wir sitzen in einem Kühlwagen. Sie haben uns die Hände auf dem Rücken gefesselt und die Augen verbunden. Es riecht nach Benzin. Wo bringen Sie uns nur hin? Wir müssen die Hoffnung bewahren. Auch wenn es sich so anfühlt, als würden wir in den Tod fahren.
April. Langsam öffnete ich die Augen. Mein ganzer Körper schmerzte. Hände packten mich unter den Achseln und zogen mich hoch. Wer mit Gott ist, mit dem ist Gott. Verzage nicht, Bruder. Wer sind diese Männer? Warum sind wir hier? Er schaute mich verwundert an. All diese Leute sind Verteidiger des Islam. Das ist eine Prüfung Gottes, Bruder. Groß ist er und erhaben. Schön und gut, aber was habe ich damit zu tun? Rief ich aufgebracht. Ich bin doch Christ. Ich bin sogar Atheist. Ich beobachtete, wie er fast einen Sprung zurücktat. Doch weil wir so eng zusammengezwängt standen, bewegte sich nur sein Oberkörper. Ich nehme Zuflucht zu Gott vor dem verfluchten Teufel, sagte er unwillkürlich. Hey Leute, hier ist ein ungläubiger Christ. Wir haben einen Spion unter uns.
Das Assad-Regime sammelt seit 50 Jahren Erfahrung darin, wie man Menschen manipuliert. Es infiziert die syrische Gesellschaft mit Gewalt und Hass, um die Bevölkerung aufgrund ihrer Religion zu spalten und gesellschaftliche Konflikte zu eskalieren. Menschen, die gemeinsam unter dem Regime gelitten haben, bekämpfen sich nun gegenseitig. Und am Ende präsentieren sich die Assads als einzige Alternative zu den radikalen Muslimen. Mein Name ist Anwar al-Buni. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Anwalt für Menschenrechte und vertrete ehemalige Häftlinge von Sadnaya in einer Sammelklage gegen das Assad-Regime. Das Gefängnis wurde 1981 errichtet. Ich war damals als Ingenieur an seinem Bau beteiligt. Später waren meine beiden Brüder dort eingesperrt. Ich habe sie 10 Jahre lang jeden Monat besucht. Es ist angelegt wie ein Mercedes-Stern. 3 Flügel mit je 60 Zellen, 3 Stockwerke hoch. Der Bauplan für Sednaya stammt aus Deutschland. Sonnenlicht in jeder Zelle, zirkulierende Luft, Sportanlage, Bücherei, Moschee. Es war als humanes Gefängnis geplant. Aber seit der Revolution steht sein Name für das Grauen. Der Keller im Flügel B verfügt über einen eigenen Zugang. Dort finden die Exekutionen statt, damit die Leichen direkt abtransportiert werden können. Es heißt auch, es gäbe einen Ofen für die Leichen. Aber wer kann das schon bestätigen?
Mein Ausschluss war jetzt vollkommen. Mit ernster Miene setzte ich mich auf meine Decke und vermied es, in eine bestimmte Richtung zu blicken. Mit der Zeit entstand um mich herum ein doppelwandiges Schneckenhaus. Die erste Mauer wurde durch ihren Hass errichtet. Ich schwamm in einem Meer aus ihrem Abscheu und Ekel und tat alles, um nicht darin zu ertrinken. Die zweite Mauer bestand aus meiner Angst vor ihnen. Aber in meinem Schneckenhaus öffnete ich ein Fenster und begann heimlich in die Zelle zu spähen und sie zu beobachten. Seitlich der Zellentür war plötzlich ein Loch in der Mauer, etwas größer als eine Walnuss. Ich konnte nun genauso nach draußen in den Hinrichtungshof blicken, wie ich durch das Fenster in meinem Schneckenhaus in die Zelle spähte.
Ich hörte ständig den Wind. Im Kalamun-Gebirge herrscht oft Sturm, besonders im Winter. Das Regime hat das Gefängnis von Sednaya aus gutem Grund dort oben errichtet. Auf 1500 Metern ist es kalt und windig.
Nee, nicht das. Mit Echo, ne? Echo. Ja.
Diese Geräusche erinnern mich an meine Ankunft, nur dass es viel mehr war und lauter. Nackt ausziehen, eine Hand über die Augen. Es ist verboten, die Gesichter der Wärter zu sehen. Sie treiben uns über die Treppen in den Keller. Diese seltsamen Geräusche, als ob sie nach Öl bohren würden.
Ich bin an andere gekettet, sehe nichts, gehe Treppen hinab. Plötzlich Köpfe an die Wand. Wasser plätschert. Einigen Sie die Zellen? Eine starke Lüftung. Die Atemzüge der anderen.
hearing people who are praying.
Manche beten. Unter der Augenbinde, der Boden, Wasser gemischt mit Blut. Auf einmal eine Stimme hinter mir. Sie werden uns alle töten, wenn wir das Blut gesehen haben.
Sie schütten Wasser auf den Boden. Die Willkommensparty scheint gleich loszugehen. Hinlegen. Ein Wärter hat eine Art Peitsche aus einem Traktorreifen in den Händen. Sie nennen ihn Lakhdar Brahimi, wie der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien. Ein anderer bringt einen Stock mit Nägeln. Schauen wir mal, ob dieses Tier auch Knochen hat.
Ich fühle, sie werden uns hinrichten.
Zum ersten Mal wird in der Zelle über ein Thema diskutiert, das nicht mit dem Koran zu tun hat. Die islamische und die westliche Kultur. Ein Arzt, der in Europa studiert hat, brachte das Thema mit einer beiläufigen Bemerkung über die Freiheit und die Werte westlicher Demokratien auf. Du redest von westlicher Zivilisation. Schau dich doch einmal um. Ich bin gelähmt durch die Folter auf dem deutschen Stuhl. Und Muhammad Ali hier ist gelähmt, weil sich eine Kugel in seiner Wirbelsäule festgesetzt hat, die in Russland produziert wurde. Auf den Handschellen steht Made in Spain. Die Offiziere, die die Verhöre und die Folter überwachen, wurden in den USA, in Großbritannien und in Russland ausgebildet. Das sind die Errungenschaften der westlichen Zivilisation.
Der Folterer öffnet deine Haut. Er dringt in dich ein, vergewaltigt dich. Er jagt dich bis in dein Innerstes. Was ist doch? Dein Herz, mit dem du deinen Nächsten liebst. Und dein Gewissen. Diese Werte geben dir Würde. Auf ihnen gründet deine Menschlichkeit. Der Folterer zerstört das alles. Er hüllt dich aus, bis du dich selbst hasst. Und damit die anderen. Du verlierst dein Gewissen, verrätst deine Freunde und bist am Ende bereit, unfassbar Böses zu tun. So wie er.
Das Wiesel setzt sich zu mir. Woher kommst du? Er macht die Deals zwischen den Häftlingen und dem Zellenboss. Ich scanne das Wiesel ab und antworte sofort, ich bin ein berühmter Chefkoch und besitze viele Restaurants. Ich muss ihm klar machen, dass ich einer bin, dessen Blut sie saugen können, sonst wird der Boss mich ficken. Ich mache kein Sexzeug, dafür kann ich ihnen draußen Geld besorgen. Sie telefonieren, empfangen Besuche, Drogen, alles. Wir machen ein Geschäft. Der Boss bekommt $100 pro Woche. Er fragt, was kannst du? Ich war Küchenchef. Seitdem laufe ich ohne Ketten durchs Gefängnis. Es ist ein Riesenknast. Die Revolutionäre im Keller. Ständig werden sie gefoltert. Ich komme überall hin. Ich sehe die Öfen. Ich sehe den Häcksler. Wenn du eine Zelle betrittst, stehen dort ca. 200 Menschen auf der einen Seite, ihre Körper zusammengequetscht. Du hörst ihre Knochen knirschen, du hörst, wie sie langsam sterben. Dann ein 70 cm großer Abstand und auf der anderen Seite eine Plattform mit Matratzen drauf. Dort sind die reichen Gefangenen und diejenigen, die zur Freundin des Zellenbosses werden, anstatt die Folter zu ertragen. Wenn dein Geld aufgebraucht ist, kommst du auf die andere Seite. 70 Zentimeter. Dieser Abstand gibt dir Macht. Die willst du nicht mehr hergeben. Also schweigst du. Und wenn es sein muss, brüllst du Al-Assad für immer.
All die langen Jahre hockte ich alleine in meinem Schneckenhaus und versuchte nur alles zu registrieren, was vor meinen Augen geschah. Bis eine Freundschaft zwischen mir und Nassim entstand. Einmal sagte er zu mir, wie kann es sein, dass wir uns in all diesen Jahren nicht kennengelernt haben? Dabei sind wir wie Zwillinge. Du bist mein Bruder im Geiste. Ich fühlte genauso. Wir formten wunderschöne Schachfiguren aus Brot, denn Nassim war ein feinfühliger Künstler, der überall das Schöne sah. Ich hatte das Gefühl, wieder ein Mensch zu sein. Nassim drang in meine Seele ein, zermalmte sie und verknetete sie mit seiner Seele.
Vielleicht bin ich der Nächste. Eigentlich wünsche ich es mir sogar. Sie werden mir wehtun. Die Schreie. Vielleicht werden sie mich sogar. Aber ich muss einfach Klarheit haben. Dann kann ich mich wenigstens vorbereiten. Auf mein Schicksal.
Einen nannten wir den 185er. Wenn ihm nicht gefällt, wie du kniest, musst du die Hände durch eine Klappe in der Tür strecken. Diese Klappe ist nur 15 mal 15 cm groß. Also musst du deine Hände horizontal hineinschieben und sie dann nach außen drehen. Anschließend schlägt er sie 185 Mal mit einem Kabel. Er vergisst keinen einzigen Schlag, es sind immer 185. Am Ende befiehlt er dir, sie zurückzuziehen, sonst breche er dir die Finger. Das geht aber nicht mehr, weil sie jetzt angeschwollen sind. Also reißt du dir die Haut drunter.
Du versuchst, die Realität zu verdrängen. Du lebst in deiner Erinnerung. Einmal sprach ich Abu Steif an, doch er sagte, ich bin in meinem Garten. Sieh nur, wie schön die Blumen blühen. Manchmal kommen sie nicht mehr zurück. Ihr Gehirn behält sie einfach dort. Also schüttelte ich ihn, da schrie er, im Namen Gottes, lass mich hier.
They are hanging people from their hands.
Sie hängen Gefangene an ihren Händen auf, bis ihnen die Schultern brechen.
I don't have any comments, no.
Ja, sollen wir uns jetzt noch die Kette anhören, oder?
Oh, yeah, but it's really the worst experience for me.
Das war das Schlimmste. Ich bin auf den Knien. Sie haben mir die Augenbinde abgenommen. Vor mir zwei andere Häftlinge, nackt. Die Kette, sie hat einen Haken am Ende. Damit reißen sie ihnen Fleischstücke aus dem Körper. Sie zwingen mich zuzusehen. Gestehe oder wir machen sie fertig. Wenn sie vom Haken getroffen werden, diese Schreie. Ihre Schreie kann man nicht simulieren. Niemand kann sich das vorstellen. Sie sind keine Nummern. Sie haben Familien. Sie haben Seelen.
Okay, ja. Sollen wir uns jetzt noch etwas anhören oder?
We can listen, but maybe I don't have any words.
In unserer Zelle gab es eine Familie. ein Vater und seine drei Söhne. Ihr Fall wurde vor dem Standgericht verhandelt. Einer der Offiziere schaute die vier prüfend an und fragte: Haji, hast du noch andere Kinder? Nein, Sidi, ich habe nur diese drei. Da mischte sich der Gefängnisdirektor ein. Hör zu, wir verhängen über drei von euch das Todesurteil. Du entscheidest, wer hingerichtet wird. Möge Gott ihnen ein langes Leben schenken, Sidi, ihnen und ihren Kindern. Assad soll leben und uns soll Gott zu sich nehmen. Und warum hast du Assad ausgewählt, Haji? Ich bin ein alter Mann und habe mein Leben gelebt, Sidi. Saad und Said haben bereits Kinder. Und wer Nachkommen hat, der stirbt nicht. Aber Assad steht in der Blüte seiner Jugend. Und eine Blüte darf man nicht pflücken. Nicht wahr, Sidi? Ja, Haji, so ist es. Wärter, bring die vier in die Zelle. Vor 5 Tagen wurde die Namensliste für die Hinrichtungen bekannt gegeben. Zu jenen aus unserer Zelle gehörten auch Saad, Said und Assad.
Dem Regime geht es darum, durch die Traumatisierung einiger alle Syrer zu konditionieren. So wie beim Pavlovschen Hund. Wenn wir einen Geheimdienstler nur sehen, sollen wir schon Angst bekommen. Und wenn wir eine politische Diskussion hören, sollen wir uns zurückziehen und die Teilnehmer denunzieren. Alle Sicherheitsbehörden sind Fabriken des Assad-Systems, in denen dieselbe Essenz produziert wird. Angst.
Der Wind war noch schlimmer. Wir sind nackt und zittern vor Kälte. Nur nachts dürfen wir Kleidung tragen.
Während der ersten Tage kannst du nicht schlafen, wegen ihren Blicken. Am liebsten würdest du dich eingraben, die von der anderen Seite sehen dich an. Voller Neid. Ein paar Tage später fühlst du nichts mehr. Eine Zeit lang arbeitete ich als Haareschneider. Statt Köpfen sah ich nur noch Bälle mit Haaren drauf. Die Bosse gaben mir die Wahl zwischen Hölle und Paradies. Weißt du, im Koran gibt es eine Sure, da heißt es: Am jüngsten Tag wirst du alle zurücklassen, sogar deine Kinder und Freunde. So ist das Leben im Gefängnis. Alle deine Werte brechen zusammen. Du lebst in einem Schneckenhaus.
2008 kam es in Zetnaya zu einem Aufstand. Dabei schlugen die Häftlinge Löcher in die Wände. Daraufhin wurde das gesamte Gebäude mit Stahlplatten verkleidet. Wände, Decken und Böden. Jedes Geräusch wird enorm verstärkt.
Wir Häftlinge haben das Königreich des Schweigens geschaffen. Wie sonst kann es einen Ort geben, wo 10.000 Menschen leben, von denen jeder die Schritte des Wärters hört? Selbst wenn du 10.000 Ameisen in einem Raum einsperrst, machen sie Geräusche. Nicht so in Zednaya. Wenn du dort an der Wand kratzt, hustest oder schnarchst, wird es das gesamte Gefängnis. Welchen Beruf hattest du? Wie viele Kinder? Was hast du im Leben gelebt? Wir dürfen die Wärter nicht sehen, aber unten in der Tür gibt es eine vergitterte Klappe. Deshalb kennen wir ihre Schuhe und geben ihnen entsprechende Namen. Es gibt den Adidas-Mann, den Rotschuhkerl, den Sandalentypen. Noch in 100 Jahren werde ich sie an ihren Schritten erkennen. Er öffnet an der nächsten Zelle die Klappe. Ja. Trägt Sneaker der Marke Rain. Es ist der Rain-Wärter.
So, at the beginning, I'm hearing someone walking.
Erst die Schritte, dann bum bum.
So I just have to face my head to the wall.
Damit wir die Gesichter zur Wand drehen.
The door is opening.
Die Tür geht auf.
Throwing food with metal bowls.
Dann schieben sie die Schüsseln mit dem Essen rein.
Sie treten und pissen in unsere Schüsseln. Aber wir essen es trotzdem, denn es ist zu wenig für eine Schwalbe.
Warum dürft ihr sie nicht sehen?
Vielleicht fürchten sie, uns irgendwann auf der Straße zu treffen, dass wir uns rächen, Gerechtigkeit fordern. Vielleicht haben sie ja auch Angst vor uns. Die Wärter sehen es als Existenzkampf. Sie müssen uns zerstören, bevor wir sie zerstören.
The same sound.
Genauso klang es.
Maybe 99%.
Seit die drei Brüder hinausgegangen waren, klebte Nassim an dem Loch zum Hinrichtungshof. Er schluchzte und wischte sich die unaufhörlich fließenden Tränen ab. Bis zu dem Augenblick, als er den Kopf drehte und in die Zelle blickte. Der Blick war ausdrucksleer. Da begriffen alle, dass es vorbei war. Der Vater schaute Nassim voller Entsetzen an. Dann rief er mit schmerzerfüllter Stimme: Meine Kinder?
Nach letzten Informationen sind mehr als 100.000 Menschen verschwunden. Sie wurden festgenommen und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Dann die Formen gesellschaftlicher Folter. Massaker, Belagerung von Stadtvierteln und ihre Bombardierung mit Fass- und Gasbomben mit 600.000 bis 700.000 Opfern. Folter und Massaker sind die Pfeiler der Herrschaft im Syrien der Al-Assad.
Sie waren sofort einverstanden, unser Interview hier in diesem ehemaligen Stasi-Gefängnis aufzunehmen. Warum?
Diese Zelle ist zwar sauber und leer, aber hier kann ich mir die anderen Gefangenen vorstellen, die Wärter draußen auf dem Gang. Auch während wir dieses Interview aufnehmen, höre ich die Stimmen von damals. Ich höre sie in meiner Wohnung. Ich höre sie, wenn ich auf einer Party bin. Ich muss mit ihnen leben.
Genau so klang das. Vieles kehrt zurück in meinen Träumen. Ich halte es nicht aus, wenn irgendwo eine Uhr tickt. Das erinnert mich an das tropfende Wasser in der Zelle. Für zwei Tassen brauchten wir einen Tag. Die Zelle ist 2x2 Meter. Die Toilette ist noch kleiner. Da sind wir eingesperrt. 7 nackte Körper. Nur 3 können sitzen. Wir haben nur eine nasse Decke. Durst. Es tropft. Einer darf seine Lippen befeuchten. Werden wir morgen noch am Leben sein?
Ich kann nicht schlafen. Meine Häftlingsuniform ist voller Blut. Ich bin nicht der Erste, der sie anhat. Ich bin nichts mehr wert. Wir können dich in den Häcksler werfen und deine Reste in den Abfluss spülen. Niemand wird je davon erfahren. Diesen Häcksler, den gibt es wirklich.
Nach den langen Tagen, bevor wir 3-4 Stunden schlafen dürfen, spreche ich mit meiner Frau und den Kindern. Wie geht es euch? Werde ich euch wiedersehen? Oder trennt uns das Schicksal für immer? Hoffentlich bringt euch dieser kleine Vogel meine Nachricht. Es geht mir gut. Ich weiß, dass ihr nach mir sucht. Die Trennung von euch ist schlimmer als jede Tortur.
Der Tod ist mächtiger in der Nacht. Dann kommt das Monster. Deshalb bleibe ich so lange wach, wie ich kann. Während ich schlafe, erwischt einer von der anderen Seite meinen Fuß. Seine Fingernägel graben sich in meine Ferse. Im Namen Gottes, lass sie mich nicht holen. Das Wiesel schlägt ihn bewusstlos und zerrt ihn mit sich. Bis heute wache ich in der Nacht auf, weil ich spüre, wie jemand an meinem Bein zerrt. Deshalb muss ich vor dem Einschlafen immer kontrollieren, ob meine Füße komplett unter der Decke sind.
Nach der Hinrichtung der Brüder aß und sprach Nassim nicht mehr. Er spielte kein Schach mehr. Nachdem er 10 Tage schweigend neben mir gesessen hatte, drehte er sich irgendwann langsam zu mir um und fragte: Was glaubst du? Haben sich die Leichen von Said, Saad und Asad schon zersetzt? Die Würmer fressen jetzt sicher das Fleisch der 3. Würmer in den Augen, im Mund. Würmer kriechen aus den Nasenlöchern. Nassim, es reicht. Er schlief bis zum Morgen. Und als er erwachte, war er ganz normal, als wäre nichts gewesen. Alle glaubten das. Ich aber nahm geringfügige Veränderungen wahr. Auf seinen Lippen lag ein stetes Lächeln. Ein falsches Lächeln. Vermischt mit abgrundtiefer Trauer.
Wir hatten ein System, um sie mit Essen zu quälen. Wenn sie lange nichts bekommen, werden ihre Magen trocken und schrumpfen. Und dann geben wir ihnen Suppe mit viel Hühnerfett. Eine Zelle mit 150 Menschen und alle haben Durchfall. Der Gefangene scheißt erst im Schlaf sich selbst und seinen Nachbarn an, dann wacht er auf und scheißt alles voll. Manche sterben daran. Oder wir machten ihnen Verstopfungen, davon schwellen ihre Gesichter an. Sie töten auch Menschen, indem sie das Essen vor die Zellen stellen. Ich stehe mit der Schüssel da. Einer streckt seinen Arm durch die Gitterstäbe, versucht ans Essen zu kommen. Von hinten schieben die anderen. Sein Hals wird gegen das Metall gequetscht. Plötzlich wirkt er Blut hervor. Es klatscht in die Schüssel. Sie essen es trotzdem.
Bevor sie mich zum ersten Mal holten, dachte ich, sie seien wie Maschinen. Aber in Wahrheit macht es ihnen Spaß. Sie trinken nebenher Tee und unterhalten sich über ihre Ehefrauen. Es ist einfach nur ein Job für sie. Dieser Widerspruch, erst Schreie von ganz tief innen, dann dieses brüllende Lachen, das ist zum Verrücktwerden.
Manchmal bringen sie nachts alle Gefangenen einer Zelle aufs Fußballfeld. Seht ihr die Fledermäuse dort oben ums Licht fliegen? Ihr fangt mir jetzt eine. Wer heißt ihr, Mohammed? Sagen wir, 10 melden sich. Die müssen sich auf den Boden legen. Wer heißt Khalil? Hassan? Er schichtet ihre Körper aufeinander. Er genießt seinen Mathe, bis alle Häftlinge übereinander gestapelt sind. Nur die Obersten überleben. Wer stirbt, hat für die Wärter einfach nur den Wettkampf verloren. Werft sie in den Müll. Die Müllanlage werde ich nie mehr vergessen. Ein Loch in der Wand mit einer langen Rutsche. Sie führt zu einem Raum direkt neben der Küche, wo ich arbeitete. Dort steht der Häcksler.
Haben Sie das alles mit eigenen Augen gesehen?
Die schlimmste Erfahrung im Wüstengefängnis Tadmor machten die Islamisten. Die Folter hat sie radikalisiert. Sie ist ein Grund für ihre heutige Grausamkeit, für ihren militanten Nihilismus. Wenn du einen Menschen lange genug wie ein Tier behandelst, wird er irgendwann auch wie ein Tier reagieren.
Ein riesiger, fetter Typ in Turnschuhen der Marke Rain schlägt mir so heftig ins Gesicht, dass ich einige Meter wegfliege. In meinem Kopf macht es... Hoffentlich kann ich es ihm eines Tages heimzahlen. Oder seinen Kindern. Oder den Kindern seiner Kinder. Und zwar 10-mal härter. So Gott will. Wenn Sie herausfinden, dass jemand das Gesetz der Scharia studiert hat, fesseln Sie ihn auf einen Tisch und zwingen seine Mithäftlinge, ihn zu ficken. Manchmal bohren Sie ihn auch die Knie mit einer Bohrmaschine auf.
Die Dschihadisten waren immer schon Werkzeuge des Regimes. Sie haben sie in den Irak geschickt, um die Amerikaner zu bekämpfen. Die Überlebenden kamen zurück und wurden ins Gefängnis gesteckt. 2008 machten die Dschihadisten von Zetnaya einen Aufstand und töteten viele Wärter. Aber anstatt sie hinzurichten, wurden sie nur isoliert. Als das Regime die Revolution nicht von außen zerschlagen konnte, ließ es die Dschihadisten frei, damit sie mit ihrer Gewalt die demokratische Bewegung infizieren und von innen zerstören.
Juli 9:37 Uhr. Ich stehe auf dem Bürgersteig vor der Geheimdienstabteilung. Endlich frei. Dreizehn Jahre, drei Monate und 13 Tage sind seit der Ankunft des Flugzeugs vergangen, mit dem ich in meine Heimat zurückgeflogen bin. Später sollte ich erfahren, dass ein Studienkollege in Paris einen Bericht für die Sicherheitsbehörde geschrieben hatte. Ich hätte mich abwertend über das Regime geäußert und den Ruf des Staatspräsidenten verletzt. Also Landesverrat. Ein Schwindelgefühl. Ein Klingen in den Ohren.
Früher Tadmor und heute Zetnaya verkörpern eine Maschine, die uns Syrer zu Objekten des Regimes gemacht hat. Sie konnten die syrische Seele nicht töten. Mit der Revolution sagten die Menschen, es reicht.
Gerade hat uns der Wärter mit einem Kabel ausgepeitscht. Nachdem er gegangen ist, brechen wir in Gelächter aus. Wenn ich Ihr Lachen höre, bin ich glücklich. Sie sollten Angst vor uns haben. Wir werden uns diesen Feigling nicht unterwerfen. Wenn wir hier rauskommen, werden wir nicht verrückt oder verkrüppelt sein.
Wie sind Sie entlassen worden?
Irgendwann wurde ich gerufen, um für den Boss von Zetnaya zu kochen. Er fragte, was arbeitest du? Ich antwortete, ich habe ein Restaurant im Zentrum von Damaskus. Willst du raus? Dann lass mich in dein Geschäft einsteigen.
Und hat er Ihnen das Restaurant dann weggenommen?
Er nahm mir mein Restaurant und meine Seele. Heute habe ich 3 Kinder und ein Neugeborenes. Wahrscheinlich sollte ich das im Radio nicht sagen, aber wenn sie mich ärgern, schlage ich sie. Und damit meine ich keine normale Tracht Prügel. Zum Beispiel im Schwimmbad. Mein Sohn hatte Angst, reinzuspringen. Für ihn ist es normal, sich zu fürchten, aber nicht für mich. Ich wurde sehr wütend. Danach sitze ich alleine da und frage mich, warum tue ich das? In meinem Inneren ist ein Monster gewachsen. Ich habe keine Gefühle mehr.
Das Café war fast leer. Ich war beunruhigt. Nassim schwieg und starrte auf irgendeinen Punkt im Meer. Was ist los, Nassim? Zum ersten Mal trafen sich unsere Blicke. Nassims Augen waren rot, als er in scharfen Tönen sagte: Ich will eine Verbrecherbande gründen. Es gibt da einen Zollbeamten, der das Haus meiner Familie vergewaltigt, und der vergewaltigt jeden Tag meine Schwester Samira. Ich werde diesen Zöllner umbringen und alle Zöllner in diesem Land. Ich werde alle diese Hurensöhne töten, die täglich mein Haus und deins vergewaltigen. Meine Mutter und deine Mutter. Meine Schwester und deine Schwester. Ich stand auf. Nassim schaute mich prüfend aus seinen geröteten Augen an. Dann forderte er uns auf, mit ihm zu seinem Haus zu gehen. Denn er wolle mir etwas geben, ein Geschenk von ihm für mich. Etwas später kamen wir zu dem sechsstöckigen Gebäude. Hisham und ich blieben auf dem Bürgersteig gegenüber stehen und warteten darauf, dass Nassim zurückkam. Plötzlich hörten wir einen Schrei vom Dach des Gebäudes. Wir sahen Nassim, der uns zuwinkte. Dann sprang er.
Es gibt da eine uralte arabische Legende. Wenn jemand ermordet wird, steigt aus seinem Körper die Seele als schwarzer Vogel auf, Al-Sada. Er beginnt zu schreien und trinkt nicht, bis er seine Rache bekommt. In Syrien hocken heute Hunderttausende Al-Sada-Vögel in den Bäumen und schreien nach Rache. Die einzige Möglichkeit, ihren Rachedurst zu befriedigen, ist es, den Syrern zur Gerechtigkeit zu verhelfen.
Ich leerte das dritte Glas in einem Zug. Meine Tochter Lina sah mich besorgt an. Sie würde nicht gehen, bevor sie nicht wüsste, warum ich mich selbst lebendig begrabe. Warum ich täglich diese Unmengen Arak trinke und Tabak rauchen würde. Als wollte ich mich umbringen. Warum? Ja. Warum? Hör zu, Lina. Ich wünschte mir, meine Mutter wäre noch am Leben. Dann würde ich in ihrem Schoß zur Ruhe kommen und weinen. Einfach nur weinen. Lina, heute hat sich mein Freund umgebracht. Mein Seelenzwilling. Ich habe nicht geweint. Ich war nicht traurig. Ich trage einen großen Friedhof in mir, Lina. Und nachts öffnen die Gräber ihre Pforten. Und die Insassen schauen mich an und sie ziehen mich zur Rechenschaft. Deshalb trinke ich jeden Tag Arak, um schlafen zu können.
The only thing that I'm thinking about now is they are broken.
Sie brechen ihnen die Knochen, während wir dieses Interview machen.
Seit einem Jahr wird das Gefängnis geleert. Die Leichen werden begraben oder verbrannt. Unseren Quellen zufolge wurden in Zednaya bereits mehr als 25.000 Menschen umgebracht.
Ich war 17 Jahre lang unter Hafez Assad im Gefängnis, dann unter seinem Sohn Bashar Assad nochmal 1,5 Jahre. Der Vater wollte die Gesellschaft unterwerfen. Keine Widerrede, kein Laut. Deswegen erfand ich damals für Syrien die Metapher vom Königreich des Schweigens. Unter Bashar al-Assad wurde das Königreich des Schweigens zum Königreich des Todes.
Meine Frau, mein Bruder und meine Freunde wurden entführt. Es ist für mich unmöglich, damit abzuschließen. Unsere Wunden verheilen nicht. Denn erst wenn der Mensch trauert, kann er die Vergangenheit ziehen lassen. Morgen soll wie heute sein. Der Krieg geht immer weiter. Das Herrschergeschlecht regiert für immer. Wer für Veränderungen eintritt, wird ermordet oder verbannt. Sie rufen Al-Assad oder wir brennen das Land nieder und errichten so die Diktatur der Ewigkeit.
Die Revolution hat die Tore des Königreichs des Schweigens weit aufgerissen. Auch wenn unser Land zerstört ist und die Welt uns im Stich gelassen hat, ihr Echo ist immer noch zu hören. Bis heute tragen wir die Zeichen der Schläge und Verbrennungen an unseren Körpern. Doch das sind nur unsere Körper. Ich habe eine Nachricht an meine Folterer. Ich bin jetzt in Deutschland und ich berichte allen, was ihr getan habt. Ihr habt meinen Willen nicht gebrochen. Ich bin stärker als je zuvor. Ihr seid die Verlierer.
Du trittst dem Königreich des Schweigens mit einem Imperium der Hoffnung entgegen. Alle haben dieselbe Nachricht. Sagt unseren Familien, dass sie nicht kapitulieren dürfen. Nur wenn wir vergessen werden, dann war alles umsonst.
Ich spreche heute zum ersten Mal mein Schweigen, um die Stimmen der Menschen im Gefängnis zu überbringen. Das haben wir einander geschworen. Was ich erlebte, verwüstete meine Seele. Es brach mein Herz. Es zerstörte mich von innen. Nun versuche ich, meine Gefühle wieder zu spüren. Ich danke Ihnen.
Königreich des Schweigens. Ein Feature von Jakob Weingartner. Mit Ausschnitten aus dem Roman »Das Schneckenhaus« von Mustafa Khalifa. Es sprachen Florian Lukas, Bernhard Schütz, Robert Stadlober, Oliver Stritzel, Philipp Lind. Musik Bartosz Bludau. Technische Realisation Bartosz Bludau. Regie Jakob Weingartner. Redaktion Thomas Nachtigall.
You know, I believe the human existence is just like
alle Menschen haben eines gemeinsam.
Dreams, hopes, dignity,
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
And that's exactly what they are trying to create.
Und genau diese Hoffnung wollen sie systematisch zerstören.
It's not about Syria.
Deshalb geht es hier nicht nur um Syrien,
we have two options. There's no
sondern um die Menschlichkeit, die uns
we
alle
are
vereint.
Saving the humanity, or we are delivering a message.
Wenn wir diese nicht retten, senden wir eine klare Botschaft an alle zukünftigen Generationen.
Don't do anything,
lehnt euch nicht auf,
because
denn niemanden no kümmern eure Hoffnung, eure Träume und
your
eure Zukunft. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2019.